Lasst uns gemeinsam die Verse lesen. Epheser 4 ab Vers 11 bis Vers 14. Und lasst sie uns nicht nur lesen, sondern sie dienen uns zur Speise, machen uns gesund. So können wir auch die Verse nochmal im Gebet unserem Herrn bringen. Amen.
Hey Jesus, wir beten auch weiter für unsere Gemeinschaft heute Abend. Amen. Danke für dein Wort, danke für alle Geschwister, die wir hier zusammen sind, Herr. Amen. Öffne uns dein Wort, Herr, und gib Geist und Leben aus deinem Munde, Herr. Oh, Herr, wir sind angewiesen auf dich und wir vertrauen dir auch, Herr. Es ist deine Gemeinde, für die du dich gegeben hast, Herr. Rede zu deinen Gemeinden, Herr. Oh, Herr, segne deine Gemeinden mit deinen Worten. Wir sitzen zu deinen Füßen und wollen lernen von dir, Herr. Amen. Ja, wir wollen weiter unser Herzen auf den Herrn ausrichten und auch in dieser Gemeinschaft heute Abend mutig vorwärts kommen. Die Mitteilung, die wir haben, sie sind da, weil Brüder sich vorbereitet haben, weil wir den Herrn gesucht haben. Aber der Herr ist noch nicht genug gesucht. Lass uns alle heute Abend auch weiter den Herrn suchen. Auch ja, wenn wir zu Hause sind, lass uns kommen zu ihm. Es wurde ja schon einiges über das Gebet gesagt. Und ich finde es dieses Mal sehr wichtig, auch wie immer wieder gesagt wurde, Gebet ist kein Thema, sondern Gebet ist das, was wir tun. Und Gebet, ja, wir kommen immer wieder vor ihn. Wir beugen unsere Knie. Und wisst ihr, ich glaube, der Paulus war eigentlich ein guter Lehrer. Er hatte alles, um die Wahrheit gut darzulegen. Und dann kommt er in Kapitel 3 und sagt, deshalb beuge ich meine Knie. Ja, wie viel mehr beugen wir heute unsere Knie vor dem Herrn, vor dem Vater und bitten, dass er uns stärkt. Dass er uns stark macht, um mit allen Heiligen zu erfassen. Der Herr wird auch unser Gebet hören. Das ist auch wunderbar. Wir beten nicht in die Luft. Wir beten keine vorgefertigten Gebete, immer die gleichen, sondern wir beten mit der Gewissheit, dass der Herr uns hört. Und dass er auch alle hört. Alle. Ist euch aufgefallen, dass dieses Wort alle hier immer wieder vorkommt? Manchmal auch jeder. Aber es zielt auf das gleiche Anliegen hin. Vers 7 von Kapitel 4 haben wir heute Morgen ja gelesen. Einem jeden aber unter uns ist die Gnade gegeben. Also wichtig, der Herr braucht jeden. Der Herr braucht alle, die heute in der ersten Reihe sitzen. Aber der Herr braucht auch alle, die in irgendeiner anderen Reihe sitzen. Der Herr braucht auch die, die online mit dabei sind. Jedem ist die Gnade gegeben. Wir haben noch mal ein bisschen gelesen, verschiedene Brüder, weil wir ein Buch wieder neu rausgegeben haben, das normale Gemeindeleben. Es ist alle geworden. Und da haben wir ein bisschen drin gelesen. Und es ist beeindruckend, wie dort dieses Anliegen ist für alle. Ja, der Herr braucht alle. Wenn wir von seinem Leib reden, dann reden wir von allen. Natürlich von allen Gläubigen, das ist ja klar. Aber wir reden von allen, die der Herr in seinen Leib hineinberufen hat. Wir reden nicht von wenigen. Ja, jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, ja, aber heute Morgen haben wir doch gelesen, hier steht es doch von den Aposteln, Propheten, Evangelisten, einige Hirten und Lehrer. Also das sind ja wohl doch nicht alle, oder? Oder wie ist es denn? Aber mir gefällt sehr, was Vers 12 sagt, damit die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes. Es ist, damit wir alle zubereitet werden. Dafür dienen die Brüder, selbst wenn es Gaben gibt, selbst wenn es vielleicht in diesem Bild gesprochen Brüder gibt, die 5 Talente haben, die vielleicht in einer anderen Weise noch mehr dienen können. Aber am Ende des Tages ist das Anliegen, dass alle Heiligen zubereitet werden. Es ist nicht das Anliegen, dass irgendjemand groß rauskommt oder dass wir hier ein Team haben, was gut dasteht, sondern der Herr braucht uns alle. Und dafür geben wir uns auch hin. Dafür sind wir verbindlich. Dafür warten wir nicht nochmal ab, ob noch eine andere Gelegenheit kommt. Dafür sagen wir auch nicht, ach, lass mal die anfangen, die es besonders gut können. Oder ja, an wen auch immer wir vielleicht denken, sondern der Herr braucht uns alle, damit die Heiligen zubereitet werden. Und dieses Wort zubereitet, das gefällt mir auch sehr gut. Aber wisst ihr, manchmal ist dieses Konzept da, ja, es müssen alle lernen. Und es ist auch im Wort, dass wir lernen. Aber an dieser Stelle hier spricht er von zubereiten. Zubereiten, wenn du jemand sagst, du musst zubereitet werden, dann wird er sagen, was, zubereitet werden? Ja, es kommt auch daher, weil es ein besonderes Wort ist. Und ich würde sagen, zumindest ich kenne es primär von der Küche. Da muss was zubereitet werden, oder? Ein Essen wird zubereitet. Wenn was zubereitet wird, es braucht ein bisschen verschiedene Zutaten. Die sehen wir hier im Epheserbrief auch. Es gibt nicht nur eine Zutat. Kein Essen kannst du mit einer Zutat kochen. Es gibt wenige vielleicht, manchmal reichen wenige Zutaten, aber nur mit einem, das reicht nicht. Manchmal genießen wir etwas Spezielles im Wort, oder? Wir genießen die Liebe. Oder wir genießen die Demut. Oder wir genießen die Sanftmut. Aber es ist nicht nur eine Zutat. Es ist so vieles, was der Epheserbrief hier zeigt, damit wir zubereitet werden. Und es ist schön, wenn wir in einer Versammlung mal etwas besonders ergreifen können, so wie auch die Demut und Sanftmut gestern Abend. Ja, das ist wunderbar. Und dann will der Herr uns auch immer weiterbringen, bis wir alle in dieses Wort, in diese Verse hineingehen, damit wir zubereitet werden. Zubereitet aus vielerlei Zutaten. Wisst ihr, was auch interessant ist? Du kannst den Prozess der Zubereitung nicht rückwärts machen. Früher dachte ich immer, wenn man ein einfaches Brot aus Mehl und Wasser macht, dann wird es ein Brot. Und wenn man es wieder klein macht und mahlt, dann wird wieder Mehl draus. Das ist aber nicht so. Paniermehl vielleicht. So, da ist etwas bereitet worden. Da ist ein Prozess in Gang gekommen. Wie soll ich sagen? Der hat eine andere Qualität. Da ist der Herr am Wirken. Und so will er uns auch zubereiten. So wie er Mose bereitet hat, damals im Alten Bund, die Umstände genutzt hat, aber die Umstände allein waren es nicht, die Mose verändert haben, sondern der Herr hat diese benutzt, um an ihm zu wirken. So will er heute auch uns bereiten. Bereiten zum Aufbau des Leibes Christi. Das ist ein Werk, wie schon gesagt wurde, das hat ein klares Ziel, den Aufbau des Leibes Christi. Eigentlich gar nicht so schwer, oder? Und dann sagt er in Vers 13, bis wir alle hinankommen. Schon wieder alle. Alle hinankommen. Und dieses Wort hinankommen, das ist durchaus auch bemerkenswert. Ja, ich habe auch ein bisschen gegraben und es hat mich interessiert, was dieses Wort im Griechischen eigentlich bedeutet und wo es noch verwendet wird. Und es wird zum Beispiel auch in Apostelgeschichte verwendet. Wenn die Brüder auf Reisen waren und auf ihrer Reise ans Ziel gelangt sind oder angekommen sind, zum Beispiel auch in Ephesus, wir gelangten nach Ephesus, steht dort in Apostelgeschichte. Das ist genau dieses Wort, was hier auch verwendet wird. Gelangen, hier steht hineinkommen. Auf jeden Fall, es ist hier ein Weg, auf dem wir sind. Ein Weg, auf dem wir gelangen zur Einheit des Glaubens. Bis wir alle hineinkommen. Und ich möchte auch noch mal ein bisschen zurückschauen in Anfang von Kapitel 4. Was sagt er dort? Spricht er auch schon von der Einheit, gell? Einheit, wer hat aufgepasst? Junge Männer, junge Schwestern. Die Einheit des Geistes. In diesem zweiten Teil von Epheserbrief, da ist es die Einheit des Glaubens. Aber hier am Anfang ist es die Einheit des Geistes. Und von der Einheit des Geistes sagt der Paulus, wir sollen sie festhalten. Oder, was steht hier, eifrig bestrebt in Epheser 4, Vers 3, die Einheit des Geistes zu halten oder festzuhalten. Das heißt, hier am Anfang vom Kapitel wird sehr betont, dass die Einheit vollbracht wurde. Dass der Herr eine Einheit geschaffen hat durch seinen Tod, seine Auferstehung, die niemand trennen kann. Wie er dann auch sagt, ein Leib. Der Herr hat den einen Leib hervorgebracht durch uns, durch die Gläubigen, durch den einen Geist, durch die eine Hoffnung, durch den einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. So, hier ist eine Einheit geschaffen, die hat eine wunderbare Grundlage. Einerseits das Werk des Herrn, aber ich möchte auch sagen, letzten Endes, der Herr selber ist diese Einheit. Ohne den Herrn gibt es keine Einheit. Ohne das, was er getan hat, was er heute noch tut, es gibt keine Einheit. Das kannst du auf der ganzen Welt beobachten. Es gibt allerlei Vereine, Firmen und sonst was. Und irgendwie klappt es auch. Aber von Einheit mag niemand reden. Aber die Einheit des Geistes, die hat der Herr hervorgebracht. Da könnten wir doch aufhören, oder? Wäre es nicht genug, die Einheit des Geistes zu haben? Nur noch festhalten. Festhalten, dranbleiben. Das ist die eine Seite und die andere ist, dass wir hinankommen. Der Herr möchte uns, dass wir in diese Einheit, auch wie er später von Wachstum spricht. Da ist etwas, was noch weitergehen muss. Muss noch, wie auf dieser Reise der Brüder in Apostelgeschichte, ein Stück Weg gibt. Ja, an diesen Weg der Einheit, wie geht er voran? Er sagt, die Einheit des Glaubens. Die Einheit braucht Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich. Ohne Glauben mag man an den Punkt kommen, wo man sagt, Einheit ist nicht möglich. Wenn ich um mich rumschaue, wie soll Einheit möglich sein? Aber wir brauchen Glauben. Was ist die Definition von Glauben? Amen. Glaube nun, Hebräer 11, Vers 1. Glaube nun ist die Verwirklichung. Haben wir das nicht auch in der Überschrift? Steht da nicht was von Vision und Wirklichkeit? Ja, wie wird die Vision verwirklicht? Heute möchte ich sagen, durch Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich. Aber durch Glauben können wir in diese Wirklichkeit hineinkommen. Hat der Herr einen Weg, die Einheit unter uns sichtbar zu machen, weiterzuführen und der Herr möge uns doch auch gnädig sein, bald zu vollenden. Durch Glauben ist es möglich. Glaube nun ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Und ihr kennt vielleicht viele Hebräer 11, wir haben heute Abend nicht die Zeit, alles zu lesen, aber es wird immer wieder betont, das wird einfach das Sichtbare, was anderes darstellt, als was der Herr tun wollte. Abraham, der Vater des Glaubens, er war in einem Land, wo ganz anders. Er war in einer Kultur, wo ganz anders. Der Herr musste ihn erst mal herausrufen aus seinem Land. Dann musste er losziehen. Dann war er in dem Land im Glauben. Und dann ist er in diesem Land geblieben in einem Zelt. Kannst du dir das vorstellen? Da ist eine Verheißung. Und diese Verheißung, die ist doch jetzt erfüllt, oder? Wenn Paulus am Ziel war in dem Land. Und dann sagt Hebräerbrief auch noch, Abraham war in dem Land. Und in diesem Land, da hat er auch noch gewartet auf die Stadt, die die Verheißung hat, die die Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Sehr geheimnisvoll, wie Abraham einfach mit dem Herrn dort gewandelt ist, im Glauben. Und so braucht die Einheit auch unseren Glauben. Oder Noah ist dort auch ein Beispiel. Was hat Noah getan? Er hat das Wort des Herrn gehört und er hat die Arche gebaut. In einer Zeit, wo es dort, wo er gebaut hat, nicht genug Wasser gab für ein Schiff, wo das Gericht noch weit weg war, hat er gebaut im Glauben. Einheit des Glaubens. Da ist die Grundlage nicht das, was wir sehen, sondern die Grundlage ist, was der Herr zeigt, was er tut und den Weg, den er uns leitet. Es wird sichtbar gesprochen, gibt so viele Gründe gegen die Einheit. Allein 2000 Jahre Kirchengeschichte. Volle Argumente gegen die Einheit zu reden. Zu sagen, wie es manche sagen, später, wenn der Herr kommt, dann wird es Einheit geben. Aber was haben wir gelesen? Epheser 3, Vers 10. Damit jetzt durch die Gemeinde, also der Herr will jetzt die Gemeinde bauen. Er will jetzt diese Einheit auch hervorbringen mit allen, die mitwirken. Mit allen, die im Glauben auch diesen Weg gehen. Nicht mit denen, die besonders stark sind, nicht mit denen, was auch immer, sondern dem Glauben diesen Weg gehen. Ja, manchmal haben Menschen gesagt, ist das nicht ein bisschen überheblich? 2000 Jahre haben gezeigt, es hat nicht geklappt und du willst jetzt die Einheit halten. Auf was schauen wir? Schauen wir auf 2000 Jahre Geschichte oder schauen wir auf das Wort, den Geist, alles, was der Herr vollbracht hat, was er heute tut und tun will. Und der Herr, ja, er sucht Glauben. Er sucht, dass wir im Glauben diese Einheit festhalten. Glaube, gäbe noch viel über den Glauben zu sagen. Aber vielleicht möchte ich doch ein bisschen weiterkommen, nicht nur die ersten Worte dieser Verse herausarbeiten, sondern er geht weiter zur Einheit des Glaubens. Und dann sagt er, es ist auch die Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Erinnert ihr euch an die schwarze Kiste von der ersten Versammlung? Vielleicht haben es manche in der Kamera nicht so gut gesehen, online oder waren nicht hier. Also auf jeden Fall, da waren diese Glasplättchen und die waren in der Kiste in Reih und Glied einsortiert. Sah sehr ordentlich aus. Besser als auf meinem Schreibtisch. Schöne Ordnung, oder? Aber, was haben wir gesehen? Die Ordnung hat nicht gereicht, weil jedes dieser einzelnen Blättchen nicht ausreichend ist, um die Fülle aufzunehmen. Ja, eine Einheit, ich möchte diese Einheit, dieses schön säuberlich einsortierten, möchte ich mal mit einer menschengemachten Einheit vergleichen. Ja, wo alles vielleicht auch gut organisiert ist, wo alles gut ausgemacht ist. Ja, neulich hat uns jemand gesagt, da wo er herkommt, in der Versammlung, da wissen schon vorher alle, wie die Versammlung ist. Es gibt nämlich einen Plan, was in der Versammlung ist, wer was macht, wann es macht. Es ist schon fein säuberlich alles einsortiert. Und der Bruder, der kam hier im Gemeindeleben, war eine Zeit und wir haben uns genossen, zusammen zu sein. Er hat es auch genossen, frei zu sein von diesem Menschlichen, alles fein säuberlich vorzugeben, hin zu wachsen in Christus hinein. Bis wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Diese Einheit, die ist nicht organisiert. Das ist eine Einheit, die besteht in der Person des Herrn, im Sohn Gottes. Deswegen das Lied, was wir als letztes heute gesungen haben, dass wir vorwärts kommen, zu ihm kommen. Das brauchen wir in der Versammlung. Das brauchen wir überhaupt im Gemeindeleben, dass wir zu ihm kommen. Dass wir gemeinsam den Herrn suchen. Das ist der Garant der Einheit. Selbst wenn wir dienen, dass wir ihn gemeinsam suchen. Ja, man muss auch praktische Dinge klären. Das ist auch wichtig. Aber zuallererst geben wir dem Herrn den Vorrang und wir suchen ihn. Wir suchen ihn zu erkennen. Ja, deswegen, wenn wir zusammenkommen, fangen wir oft mit Gebet an, mit Gemeinschaft, um etwas von Christus zu nehmen. Und das ist ein guter Faktor für die Einheit, zusammen zum Herrn zu kommen. Auch im Kleinen, wenn wir jetzt zusammen sind als Gastgeber oder Gäste, es ist so schön, zusammen zum Herrn zu kommen. Vielleicht sind wir auch menschlich, passen wir gut zusammen. Vielleicht haben wir gleiche Anliegen, wir haben uns gefreut. Das ist alles auch schön und gut. Aber unsere Einheit am Ende, was macht die Einheit aus? Es ist die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das gemeinsame Ergreifen des Herrn. Das ist, was die Einheit ausmacht. Das andere, es ist schön, es ist wunderbar, ein leckeres Essen ist besser als ein nicht so leckeres. Oder eine gute Unterkunft ist auch gut. Wenn sie nicht so gut ist, ist es vielleicht eine Gelegenheit, zum Herrn zu kommen. Vielleicht hast du ein Bett erwischt, was anders ist als dein Bett zu Hause. Was machst du? Oh Herr, ja, wir suchen den Herrn, wir kommen zu ihm. Und was ich sagen möchte, was im Gemeindeleben es ausmacht, ist unser Kommen zum Herrn. Alles andere, ja, es mag Höhen haben, es mag Tiefen haben, es mag gut klappen, es mag weniger gut klappen. Aber solange wir am Herrn festhalten, gibt es einen Weg für die Einheit. Solange wir ihn gemeinsam suchen, in Gemeinschaft lässt sich's gut den Herrn erkennen. Deswegen sind wir hier so viele zusammen. Deswegen ist es auch schön, nach der Versammlung zusammen zu sein, um gemeinsam den Herrn zu suchen. Gemeinsam ihn zu ergreifen. Der Herr offenbart sich gerne dort. Es gibt hier Verse von 1. Johannesbrief, wo Johannes bezeugt, ja, den Herrn, die Gemeinschaft mit ihm so sehr schätzt und wie diese Gemeinschaft so real ist. Also er sagt sogar, er hat ihn betastet. Er hat das Wort des Lebens geschmeckt. Er hat etwas ergriffen und er verkündet es den anderen. Diese Gemeinschaft, die fügt uns zusammen, etwas auszuteilen, was wir vom Herrn haben, was wir von dem lebendigen Christus ergriffen haben und heraussprechen. Und wisst ihr was? da ist manchmal ein Wort der zündende Moment. Kennt ihr das? Irgendwas, du liest ein Wort, du nimmst es im Gebet und plötzlich leuchtet etwas auf. Wir waren mit den Schülern zusammen vor ein paar Wochen und wir haben gesprochen über den klugen Mann, der sein Haus baut, der in die Tiefe gräbt und das Haus so baut, dass es feststeht. Wir haben die Verse gelesen und in Lukas stehen drei Dinge, was diesen klugen Mann ausmachen. Nummer eins, zu ihm kommen. Nummer zwei, sein Wort hören. Nummer drei, sein Wort tun. Dieses Hören und Tun, das war mir ganz präsent, aber dieses zu ihm kommen, das hat mir an diesem Abend aufgeleuchtet oder auch in der Vorbereitung. Wir wollen zu ihm kommen. Und dann ist diese zwei Worte oder drei Worte, zu ihm kommen, es ist Leben. Und dieses Leben, es bringt uns hinein in die Gemeinschaft. Oft nicht nur dem, der es geschmeckt hat, sondern auch alle, die es auch hören oder viele, je nachdem, was der Herr zu jedem spricht. Aber lob den Herrn für die Erkenntnis des Sohnes Gottes und die Gemeinschaft in dieser Erkenntnis. Zu einem erwachsenen Mann. Einem erwachsenen Mann. Der erwachsene Mann. Wer ist der erwachsene Mann? Ist es der Herr? Ist es der neue Mensch? Ist es Christus und die Gemeinde? Ich lasse es heute offen. Vielleicht möchte jemand noch ein Zeugnis geben oder heute Abend nach der Versammlung es mit seinen Geschwistern um ihn herum erörtern. Ich möchte aber noch was sagen zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi. Es gibt hier ein Maß. Ein Maß des Wuchses. Römer 12 sagt, das Maß des Glaubens. Vielleicht lesen wir den Vers mal. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern auf gesundes Denken bedacht zu sein, wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ein Maß des Glaubens. Was ist unser Maß? Es gibt vielleicht keine so eindeutige Antwort drauf. Heute Morgen gab es das Bild von den Talenten. Manche eins, manche fünf. Wichtig ist, dass wir alle ein Maß des Glaubens haben. Dass es niemand vergräbt, sondern dass wir alle aktiv sind. Wenn viele mit einem Talent fehlen, werden wir leider nicht hineinkommen. Eine bedauerliche Sache. Da wird es immer einen Mangel geben im Gemeindeleben. Und wenn es jemanden gibt, der über sein Maß hinausgeht, weit über sein Maß hinausgeht, ist es auch nicht gut. Ja, es soll auch niemand über sein Maß hinausgehen. Manchmal geht vielleicht jemand über sein Maß hinaus, weil er zu viel von sich denkt. Ja, in irgendeiner Weise ein bisschen geplagt ist von Hochmut. Ja, das mag auch sein. Aber manchmal ist es auch so, dass vielleicht jemand sich auch genötigt sieht, über das Maß hinaus aktiv zu sein, weil es Mangel gibt. Weil verschiedene zu wenig aktiv sind. Und ich möchte auch das sagen, Geschwister, wir haben auch eine Verantwortung für die, die vielleicht ein größeres Maß haben, dass sie nicht über ihr Maß hinausgehen, indem wir alle mitdienen. Ja, sonst am Ende warten wir alle auf einen Bruder, hoffentlich nicht einen, aber vielleicht auf wenige. Ja, auf die warten wir, die brauchen wir. Bitte nicht. Wir kommen später noch zu Versen, wie das endet. Wenn plötzlich einzelne Menschen so in den Mittelpunkt rücken und dann ist es über dieses Maß hinausgegangen. Ich kann es nicht sagen, wann es ist. Der Herr muss uns auch ein Empfinden geben, jedem Einzelnen. Wisst ihr, an einer Stelle sagte Paulus, dass Brüder, die gut gedient haben, was sagt er? Und dann sagt er, sie sollen zweifacher Ehre wert gehalten werden. Jetzt denkt vielleicht jemand, was? Da gibt es jemand, der kriegt doppelte Ehre. Ich würde sagen, zweifache Ehre ist das Maximum. Also wir geben jemandem im Gemeindeleben maximal die doppelte Ehre wie dem einfachsten Bruder oder der einfachsten Schwester. Das Maß des Glaubens ist vielleicht ein bisschen mathematisch. Aber Geschwister, nein, wir geben nicht Menschen so viel Ehre. Ein bisschen, ja, es ist auch gut, dass wir Brüder haben, die lang im Gemeindeleben sind, die treu gestanden haben, die den Weg mit dem Herrn gegangen sind, die sich gegeben haben, die uns auch Vorbilder sind und von denen wir auch etwas empfangen können und wo wir vielleicht auch, würde ich sagen, zweimal hinhören, wenn sie uns was sagen. Ist auch gesund, aber dann ist gut. Keine 5-mal oder 50 oder gar 100-mal Ehre. Nein, das gibt's nicht. Nach dem Maß des Glaubens. Jeder ein Maß des Glaubens empfangen hat. Und zum Maß des vollen Wuchses, der Fülle Christi. Also wir gehen halt Schritt für Schritt durch die Verse. Ich glaube, es ist gut, ganz am Wort dran zu bleiben. Dann kommen wir zum Wuchs, zum Maß des Wuchses. Hier ist ein Wachstum. Und was wächst? Wachsen können nur Dinge, die lebendig sind. Die Stühle, die wachsen nicht. Die sind immer gleich groß. Jedes Mal, wenn wir in die Versammlung kommen, höchstens wenn sie im Regen stehen, dann quillen sie auf und dann ist irgendwas schief gegangen. Also wenn irdische tote Dinge wachsen, das passt nicht. Wachsen hat immer etwas mit Leben zu tun, mit der Lebensversorgung. Totes kann nicht wachsen. Wenn Einheit wächst oder wenn wir wachsen zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi, dann brauchen wir Leben. Ja, wir brauchen den Lebendigen und wir brauchen die reiche Versorgung des Lebens. Sonst wächst nichts. Das kannst du versuchen, durch gutes Organisieren ein bisschen wettzumachen. Geht manchmal auch nicht anders. Aber am Ende des Tages, um Wachstum zu haben, brauchen wir Leben. Wir brauchen die reiche Versorgung. Wir brauchen den Herrn selber. Wir brauchen dieses Anliegen, Herr, ich will wachsen. Herr, lass die Gemeinde wachsen. Zum Maß des vollen Wuchses, der Fülle Christi. Und dann wachsen wir hinein in Christus. Ja, die Fülle ist der Herr selber. Das ist nicht irgendwas weit hergeholt oder keine Ahnung, sondern es ist am Ende, ist es sein Leib, die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Herr Jesus, lass uns wachsen, Herr, zum Maß des vollen Wuchses. Vers 14. Damit wir nicht mehr Kinder sind. Also das Wachsen, es hat auch damit zu tun, dass wir wegkommen von dem kindlichen Stadium hin zu dem des Erwachsenen. Nicht mehr Kinder. Ich möchte unseren Blick noch kurz darauf richten. Er sagt hier, zu einem Mann, grammatikalisch Einzahl, und dann spricht er von Kindern. damit wir nicht mehr Kinder sind. Also wäre grammatikalisch, wäre es doch richtig, dass aus Kindern Männer werden, oder? Wir waren zuerst Kinder und jetzt werden wir viele Männer oder Erwachsene. Warum spricht er hier von Kindern in der Mehrzahl, aber von einem erwachsenen Mann? Ich würde sagen, es hängt damit zusammen, dass die Kinder hier ist nicht die Einfachheit betont, sondern eigentlich das Unmündige, das ja in einer gewissen Weise auch Negative. Wenn jemand schon alt ist und wie ein Kind ist, dann stimmt was nicht. Als Kind kannst du jeden Tag was anderes machen. Was du gestern entschieden hast, das ist vielleicht morgen schon wieder geändert. Und den Beruf, den du vor 2 Jahren unbedingt machen wolltest, den hat ein Kind schon wieder längst umgeplant. Ist schon Geschichte. Ist für ein Kind alles kein Problem. Wenn man erwachsen wird, man entscheidet sich. Er geht einen Weg. Es wird nicht mehr so hin und her, nicht mehr so wechselhaft, sondern wir treffen Entscheidungen mit dem Herrn natürlich. Wir gehen einen Weg. Wir warten, wie schon gesagt wurde, auch nicht bis auf den letzten Drücker, ob es noch was Besseres gibt, sondern entscheiden uns mit dem Herrn, wir geben uns ihm hin. Wenn jemand heiratet, er trifft eine Entscheidung für sein Leben. Ist es nicht wunderbar? Natürlich, es ist auch eine Verantwortung und es könnte auch allerlei passieren in dieser Zeit. Aber wir haben doch den Herrn, wir haben doch den Glauben und wir gehen mit ihm einen Schritt. Und den Schritt, den wir gegangen sind, da bleiben wir auch dran. So ist der Weg des Herrn. Den Weg, den die Welt zeigt mit allerlei Schwankungen und dies und jenes, es ist nicht der Weg des Geistes. Der Weg des Geistes ist sehr gerade. Eine Entscheidung, sich hinzugeben und auch dran zu bleiben. Nicht, weil wir besonders stark sind, sondern weil wir die Gnade haben. So, Kinder und der erwachsene Mann. Diese Kinder in der Mehrzahl, würde ich sagen, sie stehen auch für einen Mangel an Einheit. Ja, das sind viele noch. Da ist noch, wie wenn du in die Kinderversammlung hochgehst, also eine Schar Kinder. Aber diese Schar, die wächst nicht hin zu vielen, sondern zu einem erwachsenen Mann. Möge der Herr uns hinwachsen lassen. Paulus spricht zu den Korinthern, er spricht da auch vom Kindlichsein. Ja? 1. Korinther 3, und ich, Brüder, Vers 1, konnte mit euch nicht reden als mit geistlichen Menschen, sondern als mit Fleischernen, wie mit kleinen Kindern. Da sind sie wieder. Also hier werden die Kleinkinder verglichen mit fleischlichen Menschen. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet es damals noch nicht vertragen. Am Anfang ist es ein ganzes Stück weit normal. Wer anfängt mit seinem Glaubensleben, der braucht gute Milch, auch Speise, ja, die ihm auch ein Stück weit angereicht wird, dem jemand da ist und auch helfen kann. Ist das nicht wunderbar? Wir haben doch oft auch durch die eigene Familie oder jemand, der uns zum Glauben gebracht hat, so viel Hilfe auch erfahren, weil uns einfach auch das Wort gebracht wurde, in einer einfachen Weise zu lesen, zu beten, genährt zu werden. Aber dann sagt er ihnen, auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Also nach Jahren später, wahrscheinlich, rügt Paulus sie, dass sie immer noch wie Kinder sind. Ja, sie sind älter geworden, aber sie sind nicht im Herrn gewachsen. Was sagt er? Was ist das Problem? Denn wenn Eifersucht und Streit unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. So menschlich ist das Fleisch offenbar geworden. Denn so oft einer sagt, ich bin paulisch, Der andere, ich bin Apollisch. Seid ihr da nicht Menschen? Ja, das sind sie wieder, die Menschen, ja. Da waren nicht mehr nur Menschen, die gedient haben, sondern da waren plötzlich Gläubige, die sich auf die Menschen berufen haben. Und das ist sehr unschön. Im Gemeindeleben, wir berufen uns nicht auf Menschen. Ja, jemand hat uns zum Glauben gebracht, das ist wunderbar. Können wir ihm ein Leben lang dankbar sein. Aber wir berufen uns nicht auf diesen Menschen. Wir werden auch nie sagen, überall wo der hingeht, werde ich auch hingehen. Nein, bitte nicht. Dank dem Herrn, dass er dich zum Herrn gebrüht hat, aber danach folge dem Herrn. Folge nicht einem Menschen, so gut er dir auch gedient hat. Was sagten sie hier? Ich bin Apollisch, ich Paulisch. Was sagt er? Vers 5, was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ja, manchmal sehen wir den Menschen, aber wisst ihr, eigentlich hat der Herr gegeben, dass du gläubig geworden bist. Wir sehen den Bruder, der gedient hat, aber eigentlich der Herr hat es gegeben. Und wir sollen am Herrn festhalten. Ja, wir berufen uns nicht auf Menschen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Das ist unser festes Fundament, der lebendige Gott selber. Und er gibt das Wachstum. Hier ist wieder Wachstum. Das hat auch gemangelt in Ephesus und in Korinth, meine ich hier auch. Wachstum. Gott gibt Wachstum. Und deswegen manchmal ein Mangel an Wachstum ist auch ein Mangel am Herrn festzuhalten. Ein Mangel zu viel auf Menschen orientiert zu sein. Es soll nicht so sein. Weder im Guten noch im Schlechten. Ja, der Herr möge uns allen viel Licht und viel Weisheit geben. Am Ende gibt Gott das Wachstum. Es ist weder der, der pflanzt, noch der, der begießt etwas, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Das ist am allerschönsten. Wenn alle, die dienen, eins sind. Wenn wir alle eins sind, niemand sein Werk aufbaut, niemand in irgendeiner Form diese Einheit stört. Der pflanzt und der begießt sind eins. Und ein jeder aber wird seine eigene Belohnung empfangen nach seiner Arbeit. Kapitel 4, Vers 14 noch. Was sagt er hier? Wir sollen nicht mehr Kinder sein, von Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre nach dem Trugspiel der Menschen in ihrer Klugheit. Was zur Systematisierung des Irrtums führt. Nicht mehr hin und her getrieben werden. Kennt ihr Trends? Modetrends, oder? Es gibt immer eine Farbe des Jahres, eine Farbe des Sommers, eine Farbe des Winters oder mehrere, ein Trend. Manche folgen ihm, finden es toll, manche finden es nicht so gut, alles okay. Aber wisst ihr, manchmal gibt es in der religiösen Welt auch Trends. Ja, das ist gerade voll trendig. Hast das Buch schon gelesen? Hast den Film schon geguckt? Da gibt's gerade einen, der ist voll. Viele Likes im Trend. Interessanterweise sind die Sachen, die im Trend sind, in der Mode. Alle, die ein bisschen älter sind, die kennen manche Trends. Die erkennen manche Kleidungsstücke wieder. Die haben sie vor 30 Jahren auch schon angehabt. Ich will niemand enttäuschen, der gedacht hat, er hat das Neueste gekauft. Ja, wir lachen. Aber in der religiösen Welt ist es manchmal auch so. Die Dinge kommen wieder. Vor 30 Jahren kamen sie, haben alle umgetrieben. Ja, zum Glück nicht alle, aber viele hin und her getrieben. Sie sind dann irgendwann auch wieder verschwunden. Und plötzlich kommt der Trend wieder, ist wieder in. Aber der Herr möge uns Gnade geben, es auch zu durchschauen. Ja, lass uns doch lieber am Wort der Wahrheit festhalten. Das bleibt bestehen. Es hat die Verheißung, uns zum Ziel zu bringen. Es ist voller Geist und voller Leben. Wann immer wir zum Herrn kommen, lass uns das festhalten und fest werden durch die Gnade, dass wir nicht mehr Kinder sind, von Wellen hin und her geworfen, sondern, als sagt Paulus, es ist gut, dass das Herz fest wird durch die Gnade. Es ist gut, wenn wir im Gemeindeleben alle fest werden, befestigt an dem Herrn. Vielleicht wollt ihr morgen früh oder heute Abend die Verse noch lesen über das Festwerden. Aber der Herr möchte uns befestigen an sich selber. Und dann sind wir auch an dem einen befestigt, in dem einen. Und der eine neue Mensch wird offenbar. Lob den Herrn.
Wir haben alle ein Maß des Glaubens empfangen. Es hat mich ein bisschen erinnert an meine Kinder. Kinder vergleichen sich gerne. Wie viel hast du, was habe ich nicht? Und so sind auch die Sklaven im Beispiel von heute Morgen in Matthäus 25 mit den Talenten, 1, 2, 5 Talente. Dann war ich heute Nachmittag ein bisschen neugierig und habe nachgeguckt, was eigentlich ein Talent ist und 2 und 5 Talente, also wenn man es umrechnet. Soll ein Talent 400.000 Euro sein und 5 Talente 2 Millionen Euro. Ein Talent ist schon eine ganze Menge. Aber was mich ganz besonders berührt hat, und das habe ich nie so gelesen, war, als der Herr zurückkommt, sagt er, recht so, du guter und treuer Sklave, du bist über weniges treu gewesen. Hat er zudem mit 5 Talenten gesagt, du bist über weniges treu gewesen. Wir denken immer so, ich war der 5 Talente hatte. Das war nicht so wenig, das war das meiste von den 3, die es bekommen haben. Aber der Herr sagt, als er zurückkommt, du bist über wenig treu gewesen. Und das ist so gesund, weil unser Herr so reich ist, ob das 400.000 oder 2 Millionen Euro sind, ob das ein Talent ist oder 5 Talente, für den Herrn sind das ein paar Groschen. Und wenn wir uns untereinander vergleichen, dann scheint das so ein großer Unterschied zu sein. Aber eigentlich, wenn wir den Herrn anschauen, dann sind wir alle so klein. Wenn wir uns untereinander vergleichen und den Herrn nicht anschauen, dann sind die Unterschiede so riesig. Wenn wir aber den Herrn anschauen, ja, dann gibt es eigentlich gar keinen Unterschied, ob du 5 Talente oder 2 oder 1 hast. Aber wir haben alle ein Maß des Glaubens. Und der Herr sagt, ich will dich über vieles setzen. Wir denken, ich habe so viel verwaltet, 5 Talente. Aber der Herr sagt, nein, das war wenig. Jetzt will ich dich über vieles setzen. Ja, lob den Herrn, dass wir alle solch ein Maß empfangen haben.
Ja, die Einheit des Geistes ist etwas Wunderbares. Aber heute Abend habe ich noch mehr geschätzt die Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also die Einheit des Geistes, die der Herr geschaffen hat durch Kreuz und Auferstehung, das können wir irgendwie vielleicht noch erfassen. Aber Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis erscheint menschlich betrachtet sehr schwer. Aber es gibt eine gute Lösung. Vorhin wurde gesagt, in der Gemeinschaft mit dem Herrn stehen. Und da möchte ich einen Vers vorlesen aus Lukas 9. Wir lesen in Pforzheim fortlaufendes Lukas-Evangelium. Und in Lukas 9 wird beschrieben oder berichtet, wie der Herr Jesus 3 Jünger mit auf den Berg genommen hat. Und dort auf dem Berg hat sich plötzlich sein Aussehen verändert. Es sind 2 wichtige Personen aus dem Alten Testament erschienen, Elia und Mose. Und der Petrus war ganz eifrig. Ah ja, jetzt muss man gucken, dass die da bleiben. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel und die sagt, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Im anderen Evangelium heißt es, seien sie niemand als Jesus allein. Da gibt der Herr uns den Weg, wie wir zur Einheit des Glaubens kommen. Ihn hört, den Herrn hören, das ist es. Im Alten Bund war kennzeichnend in erster Linie Mose, auf den gehört wurde. Und Mose selbst sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Den sollt ihr hören. Und der war Jesus. Ja, durch ihn hat Gott geredet, Hebräer 1, und durch ihn redet er heute immer noch. Wenn wir zur Einheit des Glaubens kommen wollen, muss jeder von uns hören. Auf ihn selbst. Und die Gaben, die in Epheser 4 beschrieben werden, Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten, Lehrer, was sind sie? Sind alles Menschen, die der Herr gegeben hat, dass sie von ihm her reden. Nicht, was sie sich ausdenken, sondern was der Herr geredet haben möchte. Dadurch kommen wir zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dazu lese ich noch einen Vers aus Apostelgeschichte 4. Da ist jetzt der Petrus aufgetreten und hat gesprochen, den Herrn verkündet und hat gesagt, in keinem anderen ist das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssten. Und die ganz Klugen damals, die Schriftgelehrten, die haben die Freimütigkeit des Petrus und des Johannes gesehen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren. Ich finde es toll, dass das hier steht. Ungelehrte und ungebildete Leute, sie wundern sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist wunderbar. Wir sind mit Jesus und wo spricht der Herr hauptsächlich? In seinem Hause. Lobe den Herrn. Der Herr möchte uns jeden Tag aber erscheinen und jeden Tag zu uns sprechen. Und das wird uns zur Einheit des Glaubens und der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes bringen, weil es von ihm selbst kommt. Lobe den Herrn.
Ich möchte noch mal auf drei Verse hinweisen über den Glauben im Epheserbrief. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wofür gibt Gott uns diese Gabe des Glaubens? Johannes 17, Vers 20. Ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sind, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Der Herr bete doch, dass sie eins seien durch den Glauben. Er betet schon für die Einheit im Glauben, das war sein letztes Gebet. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Es ist wunderbar, dass dieser Glaube so ein Ziel hat. So ein Ziel zur Vollendung hinführt. Zur ganzen Fülle führt. Zum erwachsenen Mann. Zu einer Einheit miteinander, untereinander und mit dem Sohn und mit dem Vater in einer Einheit. Ist es nicht wert, dafür zu beten? Dafür unseren Glauben einzusetzen, den wir von Gott bekommen haben, um für sein Ziel zu beten? Es ist nicht nur das Ziel des Glaubens, dass meine Seele gerettet wird. Petrus hat es vielleicht noch nicht so klar gesehen, diese Offenbarung. Dieses herrliche Geheimnis, was Paulus gesehen hat. Aber wenn wir dieses Gebet sprechen, wir wissen, es kommt aus dem Herzen des Herrn. Es war sein letztes Gebet für diese Einheit. Da können wir mitwirken. Und das wird doch der Vater erhören, der doch immer die Gebete des Herrn erhört. Und heute sein Leib in dieses Gebet einstimmt. Geschwister, es wird was bewegt werden. Lobt den Herrn für diese Offenbarung.